Samstagsuni im Sommersemester 2016. Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein. Sechster Vortrag, Dr. Olivier Richard. Die Dekapolis im Elsass. Reichsstädtische Vergangenheiten.
Vielen Dank, Jürgen, für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, hier in Freiburg sprechen zu dürfen. Die ehemals reichsunmittelbaren Städte des Elsass rühmen sich heute noch ihrer reichsstädtischen Vergangenheit. So ist der Doppeladler, der sehr früh von den Reichsstädten benutzt wurde, um auf den Kaiser als Stadtherrn hinzuweisen, auf nicht wenigen öffentlichen Gebäuden dieser Städte zu sehen. Etwa an der Fassade des Rathauses von Münster, in der Bürger- bzw. Herrenstube von Türkheim nahe Colmar aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, in der Metzig in Oberinheim, heute Al-Oble, in Hagenau an der Fassade der ehemaligen Kanzlei, wo heute das Musée Alsacien, ein Heimatmuseum, beherbergt wird, oder vor allem im prächtigen Kaufhus von Colmar aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, das sowohl als Warenlager und Verkaufsstätte als auch als Rathaus fungierte. Die elsässischen Städte blicken mit Stolz auf diese Vergangenheit zurück, denn sie gibt ihnen ein Prestige und eine historische Bedeutung, die sie anders nicht hätten. Türkheim etwa wurde als Reichsstand an Reichstage eingeladen. Heute zählt die Gemeinde aber keine 4000 Einwohner und bezeichnet sich selbst nicht als Stadt, sondern als Dorf. Dass die Reichsstadtherrlichkeit stark betont wird, ist in deutschen ehemaligen Reichsstädten nichts Besonderes. Gengenbach oder Überlingen machen es genauso. Aber wo die reichsstädtische Vergangenheit zelebriert wird, ist im Elsass die Dekapolis nie weit entfernt. Jener Zehnstädtebund also, der die Reichsstädte der sogenannten Landvogtei im Elsass vereinigte. Es sind von Norden nach Süden Weißenburg, eine kurze Zeit auch Selz am Rhein, Hagenau, Oberinheim, Rosheim, Schlettstadt, Colmar, Kaisersberg, Türkheim, Münster und ganz im Süden Mühlhausen. Und ab 1515 Landau in der Pfalz, ganz im Norden. Die Bedeutung der Dekapolis für das Selbstverständnis der elsässischen ehemaligen Reichsstädte manifestiert sich in Münster im Gregorienthal am Fuß der Vogesen. Dort wurde 2007 nach einem Entscheid des Stadtrats der Prachtsaal des Rathauses Salle de la Décapole getauft, also Dekapolis-Saal. Das Rathaus selbst wurde um 1550 herum erbaut, das Innere aber wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach den Zerstörungen des Ersten Weltkrieges, also nachdem das Elsass wieder unter französische Verwaltung geriet, neu gestaltet. Der Prachtsaal wurde 1930 mit Fenstern verziert, an denen die Wappen der Städte des Zehnstädtebundes angebracht wurden. Eine Salle de la Décapole gibt es ebenfalls in Colmar, in Türkheim und in Mühlhausen, jeweils im Rathaus oder ehemaligen Rathaus, sowie auch in Oberinheim, dort nicht im Rathaus. Um ein anderes Beispiel der Bedeutung der Dekapolis zu nennen, 2009 erschien in einem Straßburger Verlag ein Sammelband unter der Leitung von Bernhard Vogler, Professor in Straßburg, mit dem Titel La Décapole, in dem alle Mitgliedsstädte dieses Städtebundes vorgestellt wurden. Das Buch wurde auf dem elsässischen Buchmarkt ein wirklicher Erfolg. Es war auch in jeder Bahnhofsbuchhandlung zu kaufen. Warum dieses starke Interesse an der Dekapolis? Als der französische Historiker Pierre Nora Anfang der 80er Jahre das Projekt der Erinnerungsorte Frankreichs ins Leben rief, verfolgte er die Absicht, einen neuen Umgang mit der nationalen Geschichte zu ermöglichen. Das Projekt veränderte sich mit der Zeit und Nora bezeichnete schließlich als Lieu de mémoire, als Erinnerungsort, ich zitiere, einen materiellen wie auch immateriellen, langlebigen, generationenüberdauernden Kristallisationspunkt kollektiver Erinnerung und Identität, der durch einen Überschuss an symbolischer und emotionaler Dimension gekennzeichnet, in gesellschaftliche, kulturelle und politische Üblichkeiten eingebunden ist und sich in dem Maße verändert, in dem sich die Weise seiner Wahrnehmung, Aneignung, Anwendung und Übertragung verändert. Zitat Ende. Es ging Nora darum, über die historische Wirklichkeit eines Ortes, eines Phänomens oder eines Ereignisses hinaus ihre symbolische Wahrheit zu enthüllen und die Erinnerung, deren Träger sie waren, zu rekonstruieren. Zitat Ende. Meine These ist, dass die Decapolis genauso ein Erinnerungsort ist, eine symbolische Konstruktion, die von verschiedenen Seiten konstruiert wurde. Ganz wichtig an meinem Vortragstitel ist deswegen der Plural, reichsstädtische Vergangenheiten, denn der Erinnerungsort Decapolis wurde und wird sehr unterschiedlich dargestellt, je nachdem, ob die Betrachter Elsässer, Deutsche oder Franzosen sind. Mit Franzosen meine ich Franzosen von außerhalb des Elsass. Die Elsässer nennen sie, auch mich, Innerfranzosen, Français de l'intérieur. Die Frage der Geschichte ist im Elsass eine sehr heikle. Mit der Tendenz, sich partout von den deutschen Nachbarn abheben zu wollen, mit dem Willen, sich als vollwertige französische Region zu präsentieren, aber auch den elsässischen germanischen Partikularismus zu verteidigen und zu pflegen. Ich möchte heute versuchen nachzuzeichnen, wie die Decapolis zum Erinnerungsort, zum symbolischen Element des elsässischen Kulturerbes wurde. Was sagt das Interesse an der Decapolis aus über die historische Bedeutung dieses politischen Gebildes, aber auch über die Art und Weise, wie in Deutschland, in Frankreich und im Elsass an der unterschiedliche historische Narrative zu diesem Bund konstruiert wurden? Dabei geht es um folgende Frage. Welche Bedeutung kann der Reichszugehörigkeit bzw. der Mitgliedschaft in einem Städtebund, der sich hauptsächlich der Aufrechterhaltung der Reichsunmittelbarkeit verschrieben hatte, in der Erinnerungskultur von elsässischen Städten beigemessen werden, wenn sie doch nicht mehr zu Deutschland gehören? Die Frage stellt sich übrigens auch für die schweizerischen ehemaligen Reichsstädte wie Bern oder Zürich, aber heute soll es nur um die elsässischen gehen. Ich werde in drei Schritten vorgehen. In einem ersten Teil möchte ich vorstellen, wie es zu einem Bund der elsässischen Reichsstädte kam und die Bedeutung dieses Bündnisses vornehmlich im Spätmittelalter darlegen. In einem zweiten Teil soll das Verhältnis zwischen der Decapolis und dem Reich erörtert werden. Darin wird es um Narrative gehen, in denen die Decapolis als Verfechterin der Einheit des Reichs gesehen wird. Und im letzten Teil soll es um die Decapolis als Verkörperung des ganzen Elsass bzw. als Elsass-Konzentrat gehen, wenn Sie dieses Wort erlauben. Zunächst also ein Bund von Reichsstädten, historischer Überblick, Reichsstadt und Reichsunmittelbarkeit. Fangen wir an mit dem Status einer Reichsstadt. Was heißt Reichsstadt überhaupt? Eine Reichsstadt war eine Stadt, dessen Stadtherr der König bzw. der Kaiser war. Deswegen musste die Stadt dem König oder seinem Stellvertreter huldigen, dem Reich Steuern zahlen und an den königlichen Kriegszügen teilnehmen. Ein Reichsvogt oder Schultheiß vertrat den König in der Stadt. Reichsstädte waren reichsunmittelbar genannt, weil zwischen dem Reichsoberhaupt und der Stadt kein Zwischenglied wie ein Fürst bestand. Deswegen wurden Reichsstädte als Reichsstände betrachtet und nahmen als solche an Reichstagen teil. So auf dieser berühmten Darstellung des Reichs und seinen Ständen von Hans Burgmeier dem Älteren bzw. Jost D. Necker aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Sie gibt zwar die Zusammensetzung der Reichsstände überhaupt nicht getreu wieder, ist aber insofern interessant, als sie sowohl Fürstentümer als auch Reichsstädte darstellt. So zum Beispiel oben die Kurfürstentümer. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Doch, hier. Ah ja, das wäre vielleicht besser. Ah ja, das ist besser. Sie sehen auch große Fürstentümer wie Bayern oder Schwaben. Schwaben, das als solches gar nicht mehr existierte Anfang des 16. Jahrhunderts. Aber auch eben Reichsstädte, auch elsässische Reichsstädte wie hier Hagenau, wie der Rose oder Schlettstadt. Wie kam es denn zu reichsunmittelbaren Städten? Einerseits konnte die Reichsunmittelbarkeit auf Grundbesitz gründen. Mehrere elsässische Reichsstädte, so Hagenau, Rosheim oder Kaisersberg, waren Gründungen der Staufer Ende des 12. bzw. Anfang des 13. Jahrhunderts. Andere, wie Münster, Weißenburg oder Oberinheim, wurden von Klöstern gegründet, wobei das Königtum oft über die Erlangung der Vogteirechte, das heißt der Möglichkeit im Namen des Klosters, die Klostergüter, somit auch die Städte, zu verwalten, Steuern einzunehmen und schließlich die Stadtherrschaft auszuüben. Nicht zu verwechseln mit den Reichsstädten sind die freien Städte, wie Straßburg oder Basel. Jene Städte standen zunächst unter der Herrschaft ihres Fürstbischofs, hatten sich von ihr jedoch schrittweise emanzipieren können. Auch sie waren reichsunmittelbar, aber der König bzw. Kaiser war nicht ihr Stadtherr. Sie schuldeten ihm weder Huldigung, noch jährliche Steuern, noch militärische Hilfe, abgesehen vom Romzug zur kaiserlichen Krönung. Im Spätmittelalter zählte der Oberrhein über 20 Reichsstädte, während das gesamte Reich etwa 100 hatte. Hier sehen Sie das auf der Karte, die von Thomas Zotz stammt. Wie Sie sehen, war die Dichte der Reichsstädte in der Region so dicht wie sonst nirgends. Nun ist Reichsstadt aber nicht gleich Reichsstadt. Und das ist bei der Dekapolis sehr wichtig. Mit Reichsstadt verbindet oder verband die Forschung traditionell Freiheit oder städtische Autonomie. Denn viele Reichsstädte erlangten im Laufe des Spätmittelalters tatsächlich eine weitgehende Selbstständigkeit, sei es, weil sie die Distanz zum König, die sogenannte Königsferne, auszunutzen wussten oder weil sie sich die Königsrechte, wie beispielsweise die Ernennung des Schultheißen, erkauften. Aber die Reichsstädte waren nicht unbedingt selbstständiger oder freier als die Territorialstädte, die einem Stadtherrn unterworfen waren. Darüber hinaus denkt man bei Reichsstädten oft an wirtschaftlich potente, bedeutende Städte wie Frankfurt oder Nürnberg oder gar Zürich und Bern, die im Spätmittelalter dem König nicht einmal huldigten. Diese Städte verfügten tatsächlich über die nötigen Mittel, um eine eigenständige Politik zu betreiben. Doch waren die Reichsstädte am Oberrhein der Regel bei weitem nicht so mächtig. Hier verwaltete seit Rudolf von Habsburg im ausgehenden 13. Jahrhundert das Königtum, das Reichsgut, damit auch die Reichsstädte, mit Hilfe eines Landvogtes. Die Ortenau mit Gengenbach, Zell und Offenburg war so eine Landvogtei, das Elsass eine andere. Der Landvogt im Elsass saß in Hagenau. Innerhalb dieser elsässischen oder Hagenauer Landvogtei bestand eine Unterlandvogtei in Kaisersberg, welche die Städte Kaisersberg, Türkheim und Münster umfasste. Hagenau, Colmar oder Schlettstadt zählten im 14. Jahrhundert zwischen 5.000 und 6.000 Einwohner. Aber Mühlhausen vielleicht 2000, Kaisersberg, Großheim oder Türkheim wohl rund 1000 bis 1500. Damit verfügten sie nicht über die nötige Macht, um wirklich selbstständig agieren zu können. Also muss man sich verabschieden von der Idee, dass sie selbstständige kleine Republiken waren. Entstehung und Entwicklung des Zehnstädtebundes. Wie bildete sich aus diesen Reichsstädten ein Bund? Der Ausgangspunkt ist der Konflikt zwischen dem König Ludwig dem Bayern und seinem Widersacher Karl dem Vierten, König von Böhmen und ab 1347 deutschem König. 1342 schlossen 7 elsässische Reichsstädte für 3 Jahre ein Landfriedensbündnis ab. Dieselben Städte wiederholten dieses Bündnis 1346. Im November 1347 versprach der König Karl IV., die 7 Städte nicht zu verkaufen oder zu verpfänden. Das heißt, gegen ein Gelddarlehen eine Stadt als Pfand geben, dem Gläubiger geben. Oft hatte der König dann nie genug Geld, um das Pfand wieder zu erlangen. Deswegen stellte die Verpfändung für eine Reichsstadt die größte Gefahr überhaupt dar, weil sie riskierte, dauerhaft unter die Herrschaft eines Herrn zu geraten, also ihre Reichsunmittelbarkeit sowie ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Am 28. August 1354 gründete Karl IV. Einen Bund von 10 Reichsstädten im Elsass, denn Rosheim, Hagenau und Weißenburg gesellten sich zu den 7 Mitgliedern des vorherigen Bundes. Der König befahl ihnen, sich unter die Autorität des Landvogtes zu vereinigen. Die Klauseln der Urkunde sind relativ klassisch. Gegenseitige Hilfe bei auswärtigem Angriff sowie bei einem innerstädtischen Konflikt. Bei einem Konflikt zwischen 2 Mitgliedsstädten sollte der Landvogt schlichten. Am 23. September desselben Jahres siegelten die 10 Städte eine Urkunde mit denselben Klauseln, wobei sie betonten, dass der König das Bündnis initiiert hatte, es heißt von Gebotes und Geheißes wegen des Königs, und äußerten ihren gemeinsamen Wunsch, nicht verpfändet zu werden. So war die Gründung des 10-Städte-Bundes kein außergewöhnlicher Bund freier Städte, die das aus freien Stücken initiiert hätten, sondern sie stand vielmehr in der Tradition der Städtebünde und Landfrieden in der Region, und sie war Teil der Politik eines starken Königs, der als Herr seiner Reichsstädte handeln wollte. Dabei unterstrich er die Rolle seines Landvogts, zumal alle 10 Städte zur elsässischen Landvogtei gehörten, welche ganz gänzlich linksrheinisch war. Die Städte wiederum sahen vor allem den Vorteil, die Gefahr der Verpfändung abzuwenden. So ist es übertrieben, den 10-Städte-Bund mit dem Lombardenbund zu vergleichen. Jeder oberitalienische Bund, der sich gegen Barbarossa und später Friedrich II. Auflehnte, oder mit dem Rheinischen Städtebund von 1254, in dem die Städte in einer königslosen Zeit unabhängig agierten. Denn Karl IV. Hat sich das Recht vorbehalten, den Bund wieder aufzulösen, was er 1378 auch tat. Ein Jahr später jedoch, nach seinem Tod, verbündeten sich 8 Städte für 5 Jahre mit ungefähr denselben Klauseln wie 1354. Nun kommt der Landvogt in dieser Erneuerung nicht mehr vor. Eine Kommission von 9 Delegierten aller Städte sollte nun die Konflikte zwischen den Städten schlichten. War dieser neue Schritt dann eine kühne Neuigkeit mit revolutionärem Charakter? Diesmal eine Initiative der Städte ohne Zustimmung des Königs. Das ist die Ansicht des Colmarer Historikers Lucien Sittler 1955. Wohl nicht. Denn diese neue Konjuratio, dieser neue geschworene Bund, entsprach da zu genau dem institutionellen Rahmen der Hagenauer Landvogtei. Als neues Mitglied kam nämlich das Städtlein Selz dazu, das 1358 von Karl IV. Zur Reichsstadt erhoben worden war und der Hagenauer Landvogtei zugeteilt worden war. Dafür fehlten Kaisersberg, Münster und Türkheim, also alle 3 Städte der Unterlandvogtei Kaisersberg. Also war auch hier der institutionelle, herrschaftliche Rahmen maßgeblich. 1418 bestätigte König Sigmund den 11 Reichsstädten, das heißt den 8 plus diesmal den 3 der Kaisersberger Landvogtei, das Privileg de non alienando, der Nichtentfremdung, also die Garantie der Nichtverpfändung. Die Städte nennen sich in der Urkunde des Heiligen Römischen Reichs Städte in die Landvogtie zu Elsass. Selz wurde jedoch noch in diesem selben Jahr 1418 vom Pfalzgrafen bei Rhein erobert und mediatisiert. Die Zusammensetzung des Bundes änderte sich dann wenig. Mühlhausen verließ 1515 die Dekapolis, um sich mit der Eidgenossenschaft als zugewandter Ort zu verbünden. Und erst 1798 musste Mühlhausen der Einverleibung in die Republik Frankreich zustimmen. Dafür verfügte 1515 König Maximilian, dass die pfälzische Stadt Landau der Dekapolis beitrat, was den Bund nach Norden verlagerte. Mühlhausen nicht mehr, dafür Landau. Ganz schnell die Entwicklung der Dekapolis nach dem Mittelalter. Im 16. Jahrhundert zerbrach der Bund fast an der konfessionellen Spaltung, da Landau, Weißenburg, Münster und eine Zeit lang auch Hagenau protestantisch wurden, während die anderen katholisch blieben bzw. wie Colmar gemischt konfessionell wurden. Doch blieb der Bund trotz schwierigen Zeiten bestehen. 1648 wurde das Elsass dem Königreich Frankreich zugeteilt, im Westfälischen Frieden, wobei die Reichsstädte ihre Reichsunmittelbarkeit behielten. Doch mit dem Vertrag von Nimwegen 1679 verloren sie und die Landvogtei ihren Sonderstatus. Wie funktionierte und was leistete dieser Bund? Der Bund verstand sich als Conjuratio, als durch einen Eid beschworenen Bund mit genossenschaftlichem Charakter. Er hatte aber keinen spezifischen Namen. Meistens bezeichnete er sich als die gemeinen Riesstädte oder die Riesstädte gemeinlich im Elsass. Vorort des Bundes war Hagenau, das die Einberufung der rund 4 bis 8 jährlichen Sitzungen veranlasste, die Korrespondenz führte und die Deputation zum Herrscher übernahm. Colmar spielte im Oberelsass die Rolle eines Vermittlers von Hagenau und von Colmar aus wurden zum Beispiel die Nachrichten in die oberelsässischen Städte des Bundes weitergeschickt, also nach Münster, Türkheim, Kaisersberg oder nach Mühlhausen. In Schlettstadt, in der geografischen Mitte, befand sich das Archiv des Bundes. Im Verlauf des gesamten 15. Jahrhunderts spielte der Landvogt eine gewichtige Rolle. Und das zeigt meiner Meinung nach, dass man es hier überhaupt nicht mit einem freien Bund zu tun hat, sondern um eine Institution, die vom Königtum kontrolliert war. Die Landvogtei war 1423 an den Pfalzgrafen bei Rhein, einen mächtigen Fürsten, verpfändet worden. Die Pfalzgrafen verstanden es, Druck auf die Städte auszuüben. So forderte Pfalzgraf Philipp 1486 bei der Huldigungszeremonie der Reichsstädte während der Verlesung seines Schutzbriefes, dass ein Abschnitt des Briefes geändert werde. Erst dann willigte er den Wortlaut des Briefes ein. Bereits 1470 hatten einige der Städte die Entscheidung Kaiser Friedrichs III. Nicht anerkannt, Philipp die Landvogtei zugunsten Friedrichs Cousins Ludwig von Veldenz zu entziehen. Die Dekapolis beschränkte sich alles in allem darauf, die Reichssteuern zwischen den Städten aufzuteilen, die Vertretung der Städte beim Kaiser bzw. bei den Reichstagen zu organisieren, ihnen eine Stimme zu geben und ihre Rechte zu verteidigen. Der Straßburger Medievist, mein Lehrer Georges Bischoff, sprach deswegen von der Dekapolis als einer Gewerkschaft der elsässischen Reichsstädte, während Odile Kammerer, Professorin an der Universität Mühlhausen, befand die außergewöhnliche Dauer der Dekapolis 1354 bis 1679 zeige vor allem, dass sie ob ihrer so großen Schwäche niemanden störte. Die 10 verbündeten Städte waren, Zitat von Odile Kammerer, in der Unterwerfung solidarisch, Zitat Ende. Zwar kann man dem Bund zugute schreiben, dass außer Selz die Reichsstädte der Landvogtei bis zur französischen Annektierung ihre Reichsunmittelbarkeit aufrechterhalten konnten, während sehr viele Reichsstädte in anderen Regionen mediatisiert wurden. Aber bei ernsthaften Gefahren, beispielsweise in den Burgunderkriegen in den 40-70er Jahren, versagte der Bund völlig. So wandte sich Mühlhausen, Bern und Solothurn bzw. der Eidgenossenschaft zu und verließ schließlich die Dekapolis, weil diese nicht imstande war, Mühlhausen gegen den burgundischen Herzog Karl den Kühnen und später gegen die Habsburger zu schützen. Wahrnehmung des Bundes im Mittelalter. Wie eingangs gesagt, wird im Elsass die reichsstädtische Vergangenheit sehr stark mit der Dekapolis in Zusammenhang gebracht, also mit ihrem geschworenen Bund und mit der Vorstellung, dass sich hier 10 Städte aus freien Stücken entschieden hätten, gemeinsam für ihre Freiheit zu kämpfen. Als ich mich vor 10 Jahren mit der Dekapolis beschäftigte, suchte ich in der spätmittelalterlichen Chronistik, wie der Bund wahrgenommen wurde. Ich war dann ziemlich überrascht, weil der heute so viel gepriesene Städtebund gar nicht vorkam. Weder Matthias von Neuenburg, dessen Chronik bis 1360 reicht, noch die Straßburger Chroniken von Fritsche Klosener und Jakob Zwinger von Königshofen Ende des 14. Jahrhunderts, noch ihre Fortsetzungen im Elsass und außerhalb im 15. Jahrhundert erwähnen die Dekapolis als Bund, genauso wenig wie die Schweizer Chroniken. Auch Eickhard Arzt, ein Bürger von Weißenburg, spricht in seiner Chronik Mitte des 15. Jahrhunderts nicht vom Bund an sich. Alle sprechen dafür von den Reichsstädten, wobei die elsässischen oft zusammen mit Straßburg oder in einem Zug mit den rechtsrheinischen bzw. den schweizerischen Reichsstädten erwähnt werden. Der Basler Johannes Knebel, dessen Chronik die Burgunderkriege schildert, benutzt manchmal den Terminus Civitates Imperialis Alsatiae, ohne genau zu sagen, was er damit meint. Und wenn er die Namen der Städte angibt, so sind die Städte der Dekapolis entweder nicht alle dabei oder zusammen mit Straßburg, Bern oder Basel. Kurzum, niemand schert sich um den Bund, der doch die elsässische Erinnerungskultur so stark prägt. Offenbar war keinem Chronisten bewusst, dass mit der Gründung der Dekapolis das Verhältnis der Reichsstädte im Elsass untereinander entscheidend gestärkt worden sei. Dabei wurden Städtebünde durchaus von den Chronisten wahrgenommen. So schreibt beispielsweise Jakob Zwinger von Königshofen, der Straßburger, zum Rheinischen Bund, ich zitiere, des entsoßen sich etliche Städte am Rhine und trugend Arne mit den von Stroßburg, Enheim, Schlettstadt, Hagenowe, Wissenburg, Spire, Wurmse, Menze, Frankenfurt und anderen Städten, dass sie sich zusammen verbunden den vorgenannten Gesellschaften der Fürsten und Herren zu widerstande. Und das hieß der Rhinische Bund. Zitat Ende. Die Wahrnehmung des Zehnstädtebundes scheint im Spätmittelalter sehr gering gewesen zu sein. Ein Element gibt es jedoch, das für so etwas wie ein Selbstbewusstsein des Bundes spricht. Als das Kolmarer Kaufhaus und Rathaus am Ende des 15. Jahrhunderts neu errichtet wurde, wurden die Fenster des Prachtsaals mit den Wappen der Städte der Dekapolis verziert. Hier das Fenster mit dem Kolmarer Wappen, heute im Unterlindenmuseum in Kolmar. Dieses Denkmal für den Zehnstädtebund wiegt jedoch alles in einem Vergleich zum Schweigen der Chroniken nicht sehr schwer. Nach diesem Überblick über die Geschichte der Dekapolis und der Feststellung einer Diskrepanz zwischen dem großen Interesse für diesen Bund im heutigen Elsass und der geringen Wahrnehmung dieses Bundes in der Chronistik möchte ich mit Ihnen auf die beiden Hauptnarrative eingehen, die den Zehnstädtebund thematisieren. Die Reichszugehörigkeit zunächst und dann die Dekapolis als Verkörperung des gesamten Elsass. Die erste Sichtweise auf die reichsstädtischen Vergangenheiten im Elsass beschäftigt sich weniger mit dem Charakter des Bundes, der diese Städte vereinte, als mit dem Verhältnis dieser Städte zum Reich. Ich werde Sie kurz vorstellen und dann im letzten Teil des Referats der anderen regionalpatriotischen Sichtweise mehr Zeit widmen. Zunächst kann von einer deutschen Perspektive auf die Dekapolis gesprochen werden. Exemplarisch für sie steht der Historiker und Diplomat aus Regensburg, Christian Gottlieb Gumpelsheimer, der 1791 ein Bändchen veröffentlichte unter dem Titel Versuch einer aktenmäßigen Geschichte der 10 Vereinigten Reichsstädte im Elsass von ihrem Ursprung bis auf gegenwärtige Zeiten. Dieses Werk muss im Kontext der damals gegen die französische Annektierung des Elsass grassierenden Polemik gesehen werden. Gumpelsheimer selber beklagt die, Zitat, Usurpationen der französischen Despoten, Zitat Ende, und den Freiheitsschwindel der französischen Revolution. Gumpelsheimer interessiert sich nämlich weniger für das Mittelalter als für seine eigene Zeit. Er ignoriert zum Beispiel Mühlhausen vollständig, weil Mühlhausen ja 1515 den Bund verlassen hatte, behandelt dafür Landau, als sei es von Anfang an im Bund gewesen. Wichtig war Gumpelsheimer nicht die Eigenart der Dekapolis, sondern der deutsche Charakter der Städte und der Landvogtei, ihr deutscher Patriotismus. Dass er die Dekapolis nur als Teil des Reiches, als normale Gruppe von Reichsstädten ohne große Besonderheit ansah, wird aus einer Anmerkung am Ende seiner Einleitung ersichtlich. Zitat, diese Geschichte der 10 Vereinigten Reichsstädte im Elsass ist eigentlich ein Anhang zum zweiten Bändchen von Jägers juristischem Magazin für die deutschen Reichsstädte. Zitat Ende. Nun, Gumpelsheimers Werk war nicht der Wissenschaft verpflichtet, sondern politisch. Auch viel später die nationalsozialistische Historiografie, zum Beispiel Alfred Rapps Deutsche Geschichte am Oberrhein, 1937 erschienen, behandelt die elsässischen Reichsstädte nur im größeren Zusammenhang der deutschen Reichsstädte, ohne ihnen jegliche Besonderheit anzuerkennen. Denn Rapp wollte dem Elsass partout keinen Partikularismus attestieren. Es ging ja darum, das Elsass als völlig normale deutsche Region darzustellen. Aber auch die, sagen wir, seriöse deutsche Geschichtswissenschaft des 20. oder des 21. Jahrhunderts tendiert dazu, meines Erachtens nicht unberechtigt, die Städte der Dekapolis unter der Perspektive ihres reichsstädtischen Status und nicht ihres Bundes zu betrachten. Es ist nämlich seit langem bekannt, dass die Reichsstädte sich als symbolische Figur des gesamten Reiches betrachteten. So schrieb František Kraus, Professor in Basel, 1979, Zitat, so gaben sich die Städte, zuweilen auch dem König gegenüber, als das Reich schlechthin aus, Zitat Ende. Auch Hermann Heimpel sagte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg über die Reichsstadt Nürnberg, aber seine Aussage ließe sich auf die anderen Reichsstädte ausweiten, Zitat, die Stadt ist nicht nur mehr Stadt des Königs, auch noch nicht Stadtstaat im Reiche, sondern Stadt und Reich sind eins. Die Stadt ist das Reich, wie der König das Reich ist. Zitat Ende. Tatsächlich wurde die Dekapolis von den Historikern, die das Spätmittelalter als eine Epoche der Zersplitterung des Reiches wegen der Ansprüche der Fürsten, Territorialstaaten zu bilden, als letzte Verfechterin der Reichseinheit betrachtet. So schrieb der Basler Archivar und Historiker Rudolf Wackernagel, der 1919 eine wenig beachtete, wohl weil zu deutschfreundliche Geschichte des Elsass veröffentlichte, Zitat, je weniger die Reichslandsvogtei als wirkliche Vertretung des Reiches gelten konnte, umso höher stieg die Bedeutung dieses Bundes der Städte. Zuletzt nur in ihm noch war der Reichsgedanke wirksam verkörpert. Auch nur auf dieser Verbindung ruhten Stärke und Ansehen mancher dieser Gemeinwesen, die nur Städtlein waren. Zitat Ende. Es ist, glaube ich, auffällig, dass die deutschen, aber auch schweizerischen Historiker eher diesen Blick auf die Städte der Dekapolis werfen, während die elsässischen Kollegen, wie wir in einigen Minuten sehen werden, auf die Einzigartigkeit des Bundes hinweisen, sehen die Forscher, die in der Geschichte des mittelalterlichen Reichs zu Hause sind, eher das Gegenteil. Die elsässischen Reichsstädte waren Reichsstädte wie die anderen. So ist mir die unterschiedliche Handhabung bei der Kartografie aufgefallen. Die deutschen Atlanten der Region führen die Reichsstädte auf, aber nicht die Dekapolis als solche. so der Elsass-Lothringische Atlas von Georg Wolfram und Werner Gley, 1931 am Institut der Elsass-Lothringer im Reich veröffentlicht. Der Name des Instituts war natürlich zugleich auch Programm. Die Legende der Karte Nummer 9, die Sie hier auf dem Bildschirm schlecht sehen, führt Reichsstädte innerhalb des Reichsgut auf, hier in gelber Farbe, wobei Straßburg und Basel, wobei Straßburg und Basel genauso dazugehören wie die Städte der Dekapolis. Selbst im Atlas Historik Alsace Online, den wir an der Universität Mühlhausen unter der Leitung von Professor Odile Kammerer machen, geht es in den Karten, die von deutschen Forscherinnen und Forschern erstellt worden sind, nicht um die Dekapolis, die nie als solche aufgeführt wird, sondern um die Reichsstädte. Hier zum Beispiel die Karte der territorialen Zentren am Oberrhein um 1400 von Bettina Fürderer, die hier in Freiburg bei Thomas Zotz promoviert hat. Sie sehen in der Legende oben links rot, Ville d'Empire und nicht Dekapolis. Auch die Karte eines englischen Kollegen, der aber in der Geschichte des Reichs spezialisiert ist, Tom Scott, zu den oberrheinischen Territorien 1500. Diese Karte kennt nur Reichsstädte und keinen Zehn-Städte-Bund. Dagegen hat unser Team, französisch-elsisches Team, es für nötig erachtet, der Dekapolis eine spezifische Karte zu widmen, die Sie hier sehen, La Décapole. Ich möchte hier nicht sagen, dass das eine richtig ist und das andere falsch, finde diesen Kontrast aber interessant. Er zeigt die Bedeutung der Dekapolis im Elsass. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, die Dekapolis als Elsass-Konzentrat. Der Zehn-Städte-Bund ist erst spät zu einem Mythos der elsässischen Geschichtsschreibung geworden. Der große elsässische Gelehrte und Historiker Johann Daniel Schöpflin hat in dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt, als er in seiner Alsatia Illustrata 1761 den Bund der elsässischen Reichsstädte als Dekapolis bezeichnete. Er war vielleicht nicht ganz der Erste, aber er hat die Bezeichnung popularisiert. In einer Fußnote schreibt er, Vernakulé, die 10 Erbvereinstädte, die 10 vereinigte Reichsstädte im Elsass. Decapolim appello, quod decem plerumque urbibus constitit. Ich kann Latein nur Französisch aussprechen. Decapolis Italiae, Asia Minoris et Palestine, note sunt. Also ich nenne sie Decapolis, weil sie sich meistens aus 10 Städten zusammensetze. Und es sind Dekapolis in Italien, Vorderasien und Palästina bekannt. Sein Vorbild war antik bzw. biblisch, da die palästinensische Dekapolis bei Plinius dem Älteren oder in der Bibel vorkommt. Schöpflin widmet der Dekapolis mehrere Seiten. Er spricht von der Gründung des Bundes 1354, Föderis Dekapolitani Initium, von der Erneuerung des Bundes 1379, Fœdus Renovatum. Dabei hebt er die Rechte des Landvogts hervor und fasst die Dekapolis als Institution innerhalb der Landvogtei. Er verleiht aber der Dekapolis keine ideologische Dimension. Er stilisiert sie nicht zu einem Instrument der Freiheit der Städte. Ganz anders 1825, als ein anonymer Autor ein Büchlein auf Französisch verfasste, das aus eigenen Angaben auf Schöpflins Werk gründete. Histoire des dix villes jadis libres et impériales de la préfecture de Haguenau, Savoie, Haguenau, Colmar, Célestat, Landau, Wissembourg, Aubernais, Rosheim, Münster, Kaisersberg et Turckheim, selon Schöpflin, Colmar. 1825. Er erklärt in seiner Einleitung, Schöpflins Geschichte des Elsass sei vorzüglich, aber viele Elsässer könnten kein Latein und sein Buch Also nicht lesen. Und da es unmöglich gewesen sei, das Ganze zu übersetzen, habe er einen kleineren Zuschnitt gesucht und schließlich den Rahmen der 10 Reichsstädte ausgesucht, um die Geschichte der Region kompakt darzustellen. Das heißt, die 10 Städte verkörperten bzw. fassten die ganze Provinz zusammen. Erst mit diesem Werk wurde die Decapolis stellvertretend für das ganze Elsass behandelt, was bei Schöpflin überhaupt nicht der Fall war. Diese neue Version Schöpflins wurde 1877 wortwörtlich, also praktisch in einem Plagiat, in einem Aufsatz der Revue d'Alsace übernommen, welche die große pro-französische Zeitschrift während der Zeit des Reichslandes Elsass-Lothringen war. Diese regionale Betrachtungsweise, die Decapolis als Konzentrat des Elsass, wurde zunächst nur im Elsass selbst gepflegt. 1899 erschien in Lyon eine juristische Dissertation, welche auf die mangelnde Einheit der Decapolis hinwies und auf ihre territoriale Diskontinuität. Die 1825 einsetzende neue regionalistische Linie wurde aber 1918 in einem kleinen französischen Propagandabüchlein weiterverfolgt. 1918, also noch während des Ersten Weltkriegs, in dem das Elsass bekanntlich eines der Konfliktobjekte zwischen Deutschland und Frankreich war. Der Autor, Louis Batifol, war ein Archivar aus Toulouse und hatte keinen besonderen Bezug zum Elsass. In seinem Buch Les Anciennes Républiques Alsaciennes will er, und dies ganz offen verkündet, beweisen, dass das Elsass nie germanisch war, sondern keltisch, gallisch sozusagen, und dass die Elsässer der preußischen Tyrannei immer die Freiheit vorzogen, diejenige der französischen Republik. Der Titel ist nicht von ungefähr Les Républiques Alsaciennes. So hatten sich oder hätten sich die Decapolis-Städte während der französischen Revolution ganz natürlich in die französische Republik integriert. Auch hier ist die Decapolis ein Elsass-Konzentrat mit einer Innovation, nämlich dem vermeintlich typisch französischen Hang zur Freiheit bzw. Demokratie. Die elsässischen Historiker des 20. Jahrhunderts übernahmen diese plumpe Propaganda nicht, wohl aber die Idee, dass die richtige Perspektive auf die Decapolis regional elsässisch sein sollte. Lucien Sittlers La Décapole Alsacienne des Origines à la fin du Moyen-Âge, 1955 erschienen, ist immer noch das Standardwerk. Sittler verfasste zum Beispiel auch den Eintrag Decapolis im großen deutschen Lexikon des Mittelalters in den 80er Jahren. Sittler kümmert sich nur um die Städtebünde im Elsass, vernachlässigt die Bündnisse der elsässischen Reichsstädte mit anderen rechtsrheinischen, also nicht elsässischen Städten. Die Decapolis wird sogar zum Sinnbild des elsässischen Partikularismus, weder deutsch noch wirklich französisch. Sehr charakteristisch in dieser Hinsicht ist die einzige Karte, die Sittlers Buch illustriert. Die sehen Sie hier. Sie sehen, dass die Grenzen des Elsass, die heutigen Grenzen des Elsass, gezeichnet sind, als ob die Decapolis das Elsass wirklich vereinen würde. Und die Überschrift lautet auch La Décapole Alsacienne und nicht Les Villes de la Décapole. Vor allem fehlt eine Stadt, nämlich das pfälzische Landau, weil es nicht ins regional elsässische Bild passt. Zwar handelt Sittlers Buch vornehmlich vom Mittelalter und Landau trat erst 1515 dem Bund bei, aber ein Kapitel des Buchs befasst sich wohl mit der frühen Neuzeit, also müsste Landau hier zu sehen sein. 2009 schließlich gab Bernhard Vogler einen Sammelband zur Decapolis heraus mit jedem Kapitel über jede Mitgliedstadt. Ich habe es bereits erwähnt. Vogler übernahm in seiner Einleitung Sittlers Sichtweise und so lautet der Titel der Einleitung Un Laboratoire de Solidarité Régionale en Alsace, ein Experimentlabor regionaler Solidarität im Elsass. Der Untertitel des Buches ist auch Die Ville d'Alsace, alliée pour leur liberté. Vogler ließ immerhin ein Kapitel über Landau schreiben. Wie zaghaft die Erneuerung der Perspektive ist, wird aber einem klar, wenn man wiederum einen Blick auf die einzige Karte im Buch wirft. Sie sehen, der Titel ist passender als bei Sittler, Les Villes de la Décapole, diesmal. Der räumliche Rahmen bleibt aber das Elsass. Landau wird zwar ganz oben aufgeführt, aber weil das Elsass als räumlicher Rahmen ausgewählt wurde, musste der Punkt, der Landau darstellt, falsch platziert werden. Geografisch liegt Landau nämlich deutlich nördlicher. Hier sieht man geradezu das gedankliche Korsett. Es kann nur um das Elsass gehen. Ich komme zum Schluss. Im Dictionnaire historique de Colmar schreiben die Autoren Gabriel Breuner und Francis Lichtle, Zitat, toutes les villes qui en firent partie revendiquent aujourd'hui encore cette appartenance avec force. On évoque la Décapole avec nostalgie. Alle Mitgliedstädte berufen sich heute noch lautstark auf die Decapolis und erinnern sich mit Sehnsucht an sie. Zitat Ende. Ich habe zeigen wollen, warum. Wenn ich ganz plakativ, damit auch falsch, zusammenfassen soll, gibt es drei Hauptnarrative. Das Deutsche hebt die Reichszugehörigkeit der Städte hervor. Das Französische, die Freiheit, die Decapolis als Mini-Republik sozusagen. Und das Elsässische stilisiert den Zehn-Städte-Bund zu einer Verkörperung der Region Elsass oder gar der elsässischen Seele. Dieses dritte Narrativ ist eindeutig das prägnanteste. Ich habe mit den Salles de la Décapole genannten Prachtsälen, den elsässischen Rathäusern, diesen Vortrag angefangen und möchte auch den Vortrag mit Ihnen beenden. Wie eingangs gesagt, wurde im Münsterer Rathaus ein Saal mit Fenstern verziert, auf denen die Wappen der Decapolis-Städte gemalt sind. Vorbild war wohl das Colmarer Kaufhaus. Ursprünglich, also 1930, fehlten aber zwei Städte in der Reihe, nämlich Mühlhausen und Landau. Mühlhausen wohl, weil es in der Colmarer Reihe nicht vorkam. Landau ist aber in Colmar gezeichnet, aber vermutlich wollte man 1930 Landaus Wappen einer deutschen Stadt nicht malen. Bezeichnenderweise wurden beide Wappen 1993, als das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland besser war, nachgetragen. Interessant ist, dass sich von Anfang an das Wappen Straßburgs in der Wappenserie befand, obwohl die Rheinmetropole nie der Decapolis angehörte. Aber die Hauptstadt des Elsass konnte in einer symbolischen Darstellung des Elsass nicht fehlen. Noch besser als in Münster wird im ehemaligen Mühlhauser Rathaus die Bedeutung der Decapolis als elsässischen Erinnerungsortes klar. Das Gebäude wurde nach einem Brand im Jahr 1551 neu erbaut und beherbergt heute das historische Museum der Stadt. Der große Saal im Erdgeschoss wird heute Salle de la Décapole genannt. Dabei hatte Mühlhausen 1551, als das Rathaus errichtet wurde, die Decapolis bereits verlassen und war seit 1515 zugewandter Ort der Eidgenossenschaft. Auf der Fassade des Rathauses sind deswegen die Wappen der Schweizer Kantone gemalt. Hier Basel, Freiburg, Fribourg, Solothurn etc. Der Saal heißt trotzdem Salle de la Décapole. Die Decapolis als Erinnerungsort des Elsass durfte auch in Mühlhausen nicht fehlen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.